Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link 11 IT Security Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the White Rabbit, dem Link 11 IT Security Podcast. Mein Name ist Lisa Fröhlich und ich bin Unternehmenssprecherin bei Link 11. Mit meinem heutigen Gast Andreas Falk verbindet mich nicht nur eine chaotische Bahnfahrt zum Kölner Hauptbahnhof, sondern auch unsere Leidenschaft für Cybersicherheit. Andreas ist langjähriger Experte für Cybersecurity, der ganz klassisch über das Programmieren in die Sicherheitsbranche kam. Wir sprechen über ein spannendes Thema, nämlich wie können Security-Maßnahmen so umgesetzt werden, dass sie A, nicht nur funktionieren, sondern B, auch von den Nutzern akzeptiert werden. Denn oft steht die Benutzerfreundlichkeit im Widerspruch zur Sicherheit. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, es freut mich, dass ihr alle wieder dabei seid und dem weißen Kaninchen gefolgt seid. Und Andreas, stell dich doch bitte kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor und dann geht's gleich los mit der ersten Frage.
Ja, hallo, Andreas Falk. Mein Name, bin Consultant bei der Firma Novatec Consulting. Glaub seit 13 Jahren jetzt schon dort. Ja, nach Stationen auch bei größeren Companies, Capgemini, T-Systems. Eigentlich seit ich denken kann, in der Beratung tätig. Macht mir viel Spaß. Man kriegt sehr viel Abwechslung, sieht immer wieder neue Firmen, neue Einblicke. Es wird nie langweilig, deswegen bin ich jetzt, glaube ich, 25 Jahre oder noch länger jetzt schon da unterwegs. Genau, habe wie gesehen. Und Security ist so ein Steckenpferd von mir, so eine Leidenschaft auch, die ich jetzt nicht nur zum Geld verdiene, sondern einfach, weil es mir Spaß macht und ich da einfach Gutes bewirken will. Genau, darüber reden wir ja heute auch dann unter anderem.
Mhm. Genau. Jetzt habe ich das ja in der kurzen Anmoderation schon so ein bisschen aufgemacht, dieses Thema Usability versus Security. Ist es ein scheinbarer Widerspruch oder ist es ein tatsächlicher Widerspruch? Dem wollen wir so ein bisschen nachfühlen oder auf den Zahn fühlen. Und ja, im Grunde geht es dabei ja auch in erster Linie mal um dieses Thema der Mensch als Faktor. Oft wird ja der Mensch als das größte Sicherheitsrisiko dargestellt. Und gleichzeitig ist ja auch jeder Mensch, also jeder Nutzer oder jeder, der IT-Systeme eben im Einsatz hat und auch tagtäglich mit ihnen arbeitet, auch derjenige, der im Grunde der Schlüssel ist für die erfolgreiche Umsetzung von Security-Maßnahmen. Und im Grunde erleben wir und du da sicherlich noch mehr als ich ja häufig auch so ein Paradoxon, die beispielsweise die Nutzer einerseits total genervt sind von irgendwelchen komplizierten Login-Prozessen. Auf der anderen Seite brauchen wir ja aber eine sichere Authentifizierung und vor allen Dingen auch gerade im Hinblick auf die IT-Systeme, die ja zum Beispiel in den Clouds und mittlerweile verwaltet werden etc. pp. Also da sind wir ja tatsächlich von wirklich Authentifikation und Authentifizierung abhängig, um einfach die nötigen Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten. Jetzt würde mich interessieren, wenn wir uns den Faktor Mensch angucken, welche Rolle spielt denn im Grunde auch die Unternehmenskultur, in dem die Menschen als Nutzer von IT arbeiten für die Umsetzung von IT-Security-Maßnahmen? Und was hilft denn deiner Meinung nach auch bei solchen eingefahrenen Prozessen, wenn es heißt, ach, das haben wir schon immer so gemacht, da wollen wir jetzt gar nichts Neues einführen?
Ja, ich würde da gleich mal prinzipiell anfangen bei dem Faktor, dass der Mensch immer so als Unsicherheitsfaktor betrachtet wird. Das ist auch so ein Stück weit unfair, weil eben der Mensch ja nicht von sich aus jetzt irgendwie dahin geht und sagt, ich mache jetzt hier alles falsch und will jetzt hier nur Unsicherheit bringen, sondern ja, wie schon angesprochen, ist es wirklich eher ein Unternehmenskulturding. Der Mensch will ja eigentlich, ist ja gutmütig, hat gute Absichten, will ja sein Bestmögliches fürs Unternehmen machen. Davon gehe ich eigentlich mal aus, dass das positive Menschen da auch mit jedem Tag eine Rolle spielt. Und da sollten wir eben dann gucken, dass man den Mensch, wenn er da positiv gestalten will, auch seine Arbeit einfach machen will, so wenig Hindernisse wie möglich einfach in den Weg legt. Ich war ja dieses Jahr auf einer Konferenz in Berlin, wo es auch um Identity Access Management ging. Und da ist mir so ein Spruch immer im Hinterkopf geblieben, die Person im Unternehmen interessiert sich nicht für den Login, sondern interessiert sich für das, was danach kommt. Das ist so das hauptsächlich. Deswegen sollten wir es möglichst einfach gestalten, den Login schnell zu überbrücken. Weil damit der Mensch eben einfach schnell zu seiner eigentlichen Arbeit kommt. Das ist das eigentlich Wichtige. Und da gehören eben so einfache Authentifizierung, Single Sign-On-Systeme, die es einfach machen. Vielleicht auch nicht das berühmte Proxy, was immer im Weg steht, gerade Entwicklern zum Beispiel. Weil die finden dann Workarounds drumherum, was es dann im Endeffekt noch unsicherer macht. Also bestes Beispiel eben, dass die Leute sich dann einen eigenen Router ins Büro mitbringen und dann ihr eigenes Internet aufspannen. Hatte ich tatsächlich schon, weil in der Firma waren wirklich dann sämtliche Seiten, die irgendwie nur ganz entfernt privater Natur sein könnten, vielleicht auch gesperrt. Also so ganz irgendwelche News-Seiten oder so waren dann schon gesperrt, dass auch ja kein Mitarbeiter zum Beispiel dann auf die Idee kommt, privat irgendwie was zu surfen. Solche Dinge.
Das ist natürlich schwierig. Also ich glaube, das ist ja dann auch nochmal so ein Thema für einen anderen Podcast, der sich mehr oder weniger mit Unternehmenskultur und Mitarbeitermotivation beschäftigt, weil natürlich der Mensch ist natürlich auch an Neuigkeiten interessiert. Und wenn ich jetzt privat mal auf Spiegel Online schauen will, was es irgendwie für Neuigkeiten gibt oder mir mal in meiner Pause vielleicht nochmal auf tagesschau.de irgendwas nachlesen möchte, was mich vielleicht heute morgens im Radio schon beschäftigt hat, dann finde ich, das sollte man vielleicht nicht so einschränken. Dass natürlich gewisse Seiten möglicherweise von der Geschäftsleitung gesperrt werden, damit die Leute nicht irgendwo
verloren gehen. Das ist klar. Also ich verstehe sowas wie jetzt, wenn man als Kicker oder so, vielleicht irgendwie Fußball-Hobbys oder das muss vielleicht nicht sein, aber so Tagesschau oder Spiegel, da sind ja auch IT-Nachrichten drin, sag ich immer. Was ja vielleicht auch nicht unwichtig ist, wenn es irgendeinen neuen Angriff gibt, will ich vielleicht auch mal nachlesen. Was hat es denn auf sich damit? Also es sind ja auch wichtige Sachen, die da kommen.
Ja, ich finde es natürlich total spannend, wie du sagst, dass die Leute dann so clever sind oder so erfinderisch, dass sie sich ihre eigenen Router mit ins Büro nehmen und sich quasi ihr eigenes WLAN da aufbauen und vielleicht noch mit einem Router, der im Grunde aus einer gemeinschaftlich finanzierten SIM-Karte irgendwie gespeist wird.
Genau.
Ja, so 5G lässt grüßen, dank Vodafone oder O2. Du hast es ja gesagt, also ich glaube auch fest daran, dass die Menschen an sich gar nicht böswillig oder aus irgendwelchen schwierigen Absichten handeln. Allerdings ist es natürlich so, dass es unheimlich wichtig ist, welchen Herausforderungen und Hürden die Menschen sozusagen im täglichen Doing begegnen. Und da gehört natürlich auch so ein Login dazu. Wie du schon sagst, die interessiert eigentlich nur das, was dahinter ist, weil die wollen ja effizient und effektiv eigentlich ihrer Arbeit nachgehen. Und ich glaube, dass natürlich der Sicherheitsfaktor Mensch in Anführungsstrichen auf mehreren Ebenen berücksichtigt werden muss. Du hast jetzt auch einfach den Proxy für die Entwickler angesprochen. Und das, finde ich, ist auch nochmal so ein ganz anderer Faktor Mensch, der ja für Sicherheit auch nochmal eine ganz große Rolle spielen kann, weil die Entwickler ja im Grunde auch eine große Stellschraube sind, wenn wir von Sicherheit beispielsweise in Software sprechen. Und wie ist da sozusagen deine Erfahrung? Warum könnten wir da vielleicht schon viel früher in bestimmten Prozessen ansetzen, bestimmte Dinge schon sicherer zu machen während der Entwicklung? Also das verwebt sich ja so ein bisschen mit diesem Thema Security by Design, oder?
Ja, da wäre es eben wünschenswert, wirklich ganz am Anfang schon einzusteigen. Also Secure by Design ist ja, dass man sich schon bei den ersten Ideen vielleicht für ein neues Softwareprojekt von vornherein, selbst wenn man auf der grünen Wiese noch so erste Scribbles hat, schon mal Gedanken macht, was heißt denn für die Security? Was brauche ich denn überhaupt für ein Level von Security? Was habe ich für eine Art von Anwendung? Was ist angemessen an Sicherheitsmechanismen? Manche machen halt zu wenig und es gibt aber auch Leute, die machen dann viel zu viel, was überhaupt nicht mehr in Balance steht zu dem, was ich eigentlich jetzt umsetzen will. Da kommt man dann gar nicht mehr zum eigenen Business Value, sondern beschäftigt sich den halben Tag nur noch mit Security. Also beide Richtungen sind nicht gut. Ich muss immer gucken, was ist denn angemessen, was ist denn Stand der Technik, was ich machen sollte, um dieses Risiko, was ich jetzt da habe in meiner Anwendung angemessen, auch da zu betrachten. Da nützt jetzt nichts, irgendwie jetzt jede Software wie eine militärische Software anzusehen und immer die höchstmögliche Sicherheit da jetzt versuchen reinzubringen. Das kostet halt Unmengen an Geld, Ressourcen, Zeit. Das kann man bestimmt gewinnbringender auch machen. Allerdings auf der anderen Seite sollte man halt wenigstens so ein Mindestmaß, was mindestens erforderlich ist, auch erfüllen. Da eben dann auch so Usability-Geschichten auch schon betrachten. Also Design nicht nur jetzt aus Softwareerstellungssicht, sondern wirklich auch UX-Design auch anschauen. Was für Workflows habe ich? Was brauche ich für ein passendes M-System? Welchen Login kann ich zur Verfügung stellen? Da gibt es ja auch verschiedenartige. Also als Beispiel für so ganz Low-Level-Systeme, die jetzt kein hohes Risiko haben, kann ich ja wirklich auch so einen einmaligen E-Mail-Link zum Beispiel verschicken. Da klickt der User drauf und ist automatisch über den E-Mail-Link eingeloggt und muss sich gar nicht mehr drum kümmern. Solche Dinge sind denkbar oder halt gescheite Single-Sign-On-Systeme, wo ich dann halt über ein YubiKey, über Passkeys ist ja so ein tolles neues Feature, wo ich dann ohne Passwort sogar mich einloggen kann, sondern nur über einen Hardware-Token, den ich noch einmal bestätige und ich bin drin, nutze ich selber bei GitHub, was ja angenehm ist. Da muss ich mich nicht mehr drum kümmern mit meinem OnePassword, was ich auch empfehle, einen Passwortmanager zu nutzen. Da bin ich mit einem Klick quasi eingeloggt, ohne jetzt Username, Passwort manuell einzutippen müssen und überhaupt gar kein Passwort mehr brauche. Solche Überlegungen sind ganz wichtig.
Ja, ich hatte ja auch mit Martin Eisenlauer, das ist auch ein Tech-Experte, der lange Jahre lang Redakteur bei der Bild-Zeitung war, und mit dem habe ich auch eine Podcast-Folge zu dem Thema Passwordless und Zero Trust gemacht. Im Grunde, wie sich einfach diese Passwort- oder diese Authentifizierungsmöglichkeiten auch in Zukunft verändern werden, und sei es auch hinsichtlich Biometrie etc. pp. Also mein neuer Laptop hat auch quasi ein Feld für meinen Fingerabdruck, und dann muss ich auch nicht mehr groß irgendwelche 28-zeilige Passwörter eingeben mit 49 Sonderzeichen, sondern das geht dann im Grunde ja auch relativ schnell. Und im Grunde ist es ja tatsächlich so, dass, und das finde ich immer spannend, dass oftmals, ja, du hast von der grünen Wiese gesprochen, aber wenn wir jetzt von IT reden, dann befinden wir uns ja ganz oft nicht mehr auf einer grünen Wiese, weil in den Unternehmen ja ganz lange gewachsene Strukturen auch herrschen. Und gerade was die IT-Infrastruktur angeht, ist es ja oft so, dass bei Unternehmenswachstum da auch immer wieder irgendwie was neu angeflanscht und neu implementiert oder dazu gesetzt wird. Dann wird vielleicht ein Unternehmen verkauft, eine Tochtergesellschaft kommt dazu etc. pp. Das bedeutet ja auch für die IT-Infrastrukturen eine unheimliche Dynamik, und da passieren ja täglich in Anführungsstrichen Prozesse, wie sich diese Dinge auch verändern können. Und jetzt ist es ja so, und da würde ich gerne nochmal zurückkommen auf diesen Aspekt, den ich auch am Anfang schon mal genannt habe, wenn wir uns sozusagen jetzt mal die Security-Mythen ein bisschen kritischer betrachten, und dann würde es mich tatsächlich mal interessieren, warum Unternehmen trotz allem oft noch an alten Gewohnheiten festhalten und wie groß denn tatsächlich der Einfluss von "wir haben das schon immer so gemacht" ist, und wie du das gerade auch in der Beratung erlebst, wie können eingefahrene Prozesse einerseits die Umsetzung von neuen Security-Maßnahmen behindern und wie können diese Angst vor Veränderungen auch den Unternehmenslenkern und auch den Mitarbeitenden genommen werden und eben die entsprechenden neuen Security-Konzepte, um diese Konzepte zu implementieren. Wie ist da deine Erfahrung aus der täglichen Arbeit?
Der täglichen Arbeit begegnen einem tatsächlich viele Security-Mythen. Das ist schon ganz offensichtlich. Also man kriegt dann schon oft zu hören, ja, Security sieht doch niemand. Da hat kein Kunde ein Business-Value, ob ich das jetzt mache oder nicht mache. Das bringt mir jetzt kein extra Geld. Im Gegensatz zu Performance oder den Features merkt es da draußen niemand. Da sage ich mal, ja, es merkt jetzt niemand, aber wenn es wirklich was dann an Mangel da ist, dann merkt es ganz schnell jemand und dann ist eben das Kind im Brunnen gefallen, dann ist es zu spät, dann kann ich nicht mehr zurückrudern. Dann ist die Rufschädigung oder Schlimmeres dann schon eingetreten. Das ist so ein Mythos, oder wir kaufen uns halt lauter tolle Tools, dann wird es auch alles richtig sicher. Oder es gibt manchmal auch die Begründung, ja, man kann es eh nicht 100% sicher machen, warum dann überhaupt anfangen? Das sind so die Argumente, mit denen man sich dann wirklich rumschlagen muss. Also man läuft schon oft gegen Windmühlen. Aber um da zugute zu halten, es wird besser. Die Leute merken immer mehr, dass die Einschläge näher kommen, dass keine Firma mehr inzwischen sich in Sicherheit erwähnen kann. Man erlebt es ja tagtäglich in den Nachrichten. Deswegen ist es auch meine Hoffnung, und es zeigt sich auch, dass auch die Entwickler, auch die Unternehmensleitung immer mehr Awareness auch hat, dass man da was tun muss. Auch gerade durch die neuen Regulierungen wie NIS2, DORA, müssen sie jetzt auch laufen. Sie müssen da was tun, weil die Geschäftsleitung ist die erste Stelle, die dann in die Verantwortung kommt, wenn was schief geht. Und da wird es jetzt auch teuer. Wenn die Dollarzeichen oder Eurozeichen sehen im Management, dann geht plötzlich ganz viel, was vorher unmöglich war. Und was wir da immer auch machen jetzt, wir haben ja ganz viel auch Migration jetzt von On-Premise in die Cloud. Mhm. Und da nutzen wir halt die Gelegenheit, dann da auch möglichst die Sicherheit auch richtig zu machen. Mhm. Da hat man dann eben Gelegenheit, wenn eh Geld da ist, um jetzt den Shift zu machen Richtung Cloud, das dann auch richtig aufzustellen. Also auch die ganzen Services der Cloud, gibt ja die ganzen Sicherheitsservices, auch wie ein Secrets Management, Key Manager. Es gibt IAM-Systeme, die ich dann nutzbringend einfach direkt auch verwenden kann, um die Sicherheit maßgeblich auch richtig zu machen von Anfang an. Mhm. Die Chance nutzen wir auch immer, das bei Unternehmen gleich mitzumachen. Und man muss ganz klar sagen, die Welt wird nicht in einem Tag aus den Angeln gehoben. Also die Systeme sind ja über lange Zeiträume entstanden. Da kann ich nicht erwarten, dass ich die jetzt in 2 Wochen alle jetzt auf den neuesten Security-Standard gehoben habe. Also auch da gehen wir mit einzelnen Systemen erstmal rein und machen vielleicht prototypisch ein Pilotprojekt, mal ein System so in die Sicherheit mit Best Practices zu hieven und dann schauen sich das andere Projekte dann zum Beispiel auch ab, dann als Vorlage.
Mhm. Ja, ich finde es unheimlich spannend, weil ich glaube, das ist ja auch gerade sozusagen, ich weiß jetzt nicht, ob man davon sprechen kann, dass sozusagen IT und IT-Security an einem Scheideweg stehen, weil natürlich, ich habe da auch kürzlich mit jemandem gesprochen und wir haben darüber diskutiert, ob sich diese beiden eigentlich zusammengehörenden Einheiten voneinander immer weiter entfernen oder inwieweit das auch in Unternehmen teilweise getrennt wird, weil ja, und du kannst es ja bestätigen, kommst ja selber eigentlich ursprünglich aus der Entwicklung und hast dich sozusagen da in die Beratung, Sicherheitsschiene weiter reinentwickelt. Und wie würdest du das denn betrachten? Weil ich glaube, es ist ja unheimlich wichtig, dass halt eben auch für bestimmte Veränderungsprozesse in Unternehmen auf allen Ebenen entsprechende, nicht nur die Awareness geschaffen wird, dass das notwendig und wichtig ist, sondern einfach auch sozusagen die Offenheit da auch gestaltet wird, dass diese kleinen Schritte auch eine große Wirkung haben können und warum es einfach auch mal besser ist, vielleicht in kleinen Schritten vorzugehen, als eben gleich alles auf einmal zu ändern, weil bei diesen ganzen gewachsenen IT-Infrastrukturen können wir auch nicht davon sprechen und auch nicht davon ausgehen, dass das alles auf einmal mit einem super Genie-Weenie-Augenzwinkern sozusagen wieder sicherer gemacht wird. Und du hast die Regulierung angesprochen, da wird sich für viele Unternehmen jetzt im Oktober einiges verändern. Und natürlich hast du auch angesprochen, dass viele Unternehmen noch immer nicht daran glauben, dass sie von Cyberangriffen betroffen sind oder sein werden. Ich glaube, diese Mythen halten sich einfach hartnäckig, weil, wie du schon gesagt hast, Sicherheit funktioniert ja eigentlich am besten da, wo man sie nicht sieht. Und wenn man Dinge aber auch nicht sieht, dann kann man schlecht dafür ein gutes Bewusstsein entwickeln, weil alles, was so unsichtbar und im Verborgenen liegt, da ranken sich halt auch schnell die Geheimnisse drumherum, finde ich, oder das nicht ganz gänzliche Verstehen. Wenn du jetzt so aus deiner Arbeit dir Veränderungsprozesse anschaust und auch immer noch im Hinterkopf dieses Thema, worüber wir ja eigentlich hier sprechen, nämlich dieses Thema Usability versus Security. Also was ist so das Kernelement, wie kann man Mitarbeitende, nachdem die Unternehmensführung offensichtlich schon für die neuen Maßnahmen begeistert werden konnte, wie kann man denn Mitarbeitende jetzt in den Mittelpunkt drücken und sagen, der Mensch, der diese Systeme nutzt, den wollen wir hier fördern und den wollen wir unterstützen. Wie kann man Mitarbeiter für neue Security-Maßnahmen begeistern?
Ja, wie du schon gesagt hast, es gilt, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Also viele verstehen das Ganze falsch. Wir haben ja auch über die kleinen Schritte gesprochen. Also den Mensch kann man auch viel besser mitnehmen, wenn man kleine Schritte macht. Wenn man dann einen großen Big Bang macht, dann bleiben einfach viele Leute auf der Strecke, die das nicht nachvollziehen können, die in die Geschwindigkeit einfach nicht mitkommen. Das muss man ganz klar sehen. Deswegen machen viele Unternehmen eben auch bis heute den Fehler. So, gutes Stichwort ist auch, DevOps verstehen auch viele falsch und stellen, wie bei Security dann eben hin, wir machen ein paar Dokumente, ein paar Vorschriften, stellen ein paar Tools zur Verfügung und dann wird es schon funktionieren irgendwie, dass wir jetzt DevOps machen oder DevSecOps, wie es oft heißt, und die Security von allein kommt. Das wird nicht funktionieren. Also das wäre ein großes Wunder, wenn das plötzlich so Hokuspokus da wäre.
Was meinst du mit DevOps oder DevSecOps für die, die sozusagen nicht wie wir Herr dieser ganzen Abkürzungen sind?
Ja, bei DevOps sagt man ja auch, dass eben Entwicklung und Betrieb sollen möglichst eng zusammenarbeiten, verschmelzen, dass man nicht das übliche Pattern wie früher hat. Entwicklung macht was, wirft es so über den Zaun, so viel Spaß damit, macht es jetzt irgendwie produktiv. Und die sprechen dann im Grunde nicht groß, sondern so Ticket-Ping-Pong, kennen wir ja alles von früher. Gibt's Konfigurationsfehler und dann gibt's Blaming etc. Da ist eben auch der kulturelle Aspekt ganz wichtig, dass eben die Seiten sich verstehen sollen, wie die andere arbeitet und auch die Ziele der anderen zu verstehen. Operations hat ja ganz andere Ziele als jetzt die Entwicklung. Entwicklung will ganz schnell mal Dinge in Produktion bringen, Operations will für Stabilität sorgen, hat eben den Konflikt möglichst wenig zu ändern und wenig Deployments zu haben. Und das Gleiche haben wir mit Security. Die sagen dann im Prinzip erstmal, möglichst auch wenig deployen, damit es eben sicher bleibt. Oder müssen alles 2 Wochen lang prüfen. Da ist das Kulturelle ganz wichtig, dass eben die alle zusammenrücken. Also optimalerweise hat man alle Rollen sogar im Entwicklungsteam vereint. Dass ich da von Operations jemanden habe, der eben Infrastructure as Code macht, irgendwie Skripte schreibt, um es in Produktion zu hieven oder sogar das Team selber das Monitoring, Überwachung auch übernimmt von Production, Nebenentwicklung. Also alles in einem Team, eigentlich Erfolg für einen Microservice zum Beispiel. Das ist so das Optimum, dass man sich um Security, Betrieb und Entwicklung in einem Team für so einen abgeschlossenen Service kümmert. Das wäre so der Wunschtraum eigentlich. Da ist eben der Mensch im Mittelpunkt dann einfach, weil die Leute direkt interagieren, statt irgendwie über bürokratische Hürden irgendwann zu suchen, mit wem muss ich denn jetzt irgendwas besprechen, sondern sie können alles möglichst autark lösen.
Hast du denn so einen Wunschtraum in der Realität auch schon mal erlebt oder ist dir sowas in Ansätzen auch schon mal begegnet in deinen 25 Jahren Erfahrungsreichtum?
Ja, lustigerweise haben wir Ansätze immer mehr jetzt. Also in meinem aktuellen Projekt fahren wir auch so dieses Prinzip. Also in meinem Team bin ich jetzt auch, was sich dort jetzt Team Security Specialist nennt als Rolle. Das heißt, ich gucke da mal ein bisschen mehr auf die Security drauf. Wir haben auch Architekturrollen drin. Wir haben natürlich Front-Backend-Rollen, auch Leute, die eben dann Infrastrukturcode sich drum kümmern. Also da haben wir tatsächlich schon so ein cross-funktionales Team, wie ich es auch oft nenne. Oder auch Full-Stack-Team. Full-Stack ist ja so nächste Buzzword. Ich spreche nicht von Full-Stack-Entwicklern, sondern von Full-Stack-Team, wo man im Team alle Fähigkeiten vereint haben. Es kann unmöglich eine Person alle Fähigkeiten haben. Das ist auch so ein Wunschtraum des Managements meistens dann.
Ja, klar, weil
die Erlegende wollen mich sauber.
Die Ressourcen sind ja zugegebenermaßen da draußen auch sehr begrenzt, was gerade Fähigkeiten rund um die IT angeht. Und ich glaube, dass natürlich die meisten Unternehmen gerne eierlegende Wollmilchsäue zu Hause hätten, die alles in einem vereinen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese Menschen oder Mitarbeiter da draußen gibt. Und ich bin da ganz auf deiner Seite, wenn du sagst, hey, es ist einfach wichtig, ein Team zu haben, in denen eben auch alle notwendigen Rollen, auch für alle Perspektiven, um die es sich in der IT und in der IT-Security handelt, dass die auch alle abgedeckt sind. Und ganz wichtig, hast du ja auch schon gesagt, ist eben die Kommunikation miteinander, dass man im gleichen Boot sitzt, die gleichen Ziele verfolgt, in die gleiche Richtung geht und im Grunde auch erstmal so, selbst wenn man nicht dieselbe Sprache spricht, weil, wie gesagt, meine Entwicklerkollegen, wenn ich bei denen über die Schulter auf die Bildschirme gucke, dann denke ich mir immer so, okay, ich spreche definitiv nicht eure Sprache, weil das, was ihr da auf diesen schwarzen Screens immer veranstaltet, das ist für mich ein absolut böhmisches Dorf. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, hey, wie spannend, dass die in ihren, ich weiß nicht wie vielen Codezeilen sich da wohlfühlen und auch immer wieder die Muße finden, da zurückzugehen und zu gucken, oh, da steckt noch vielleicht irgendein Bug drin oder wie finde ich den oder mit welchen Maßnahmen kann ich das ganze Produkt eben sicherer machen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Akzeptanz für Sicherheit ja auch erhöht werden kann, wenn alle Beteiligten an einem und demselben Tisch sitzen, weil sie vielleicht dann auch verstehen, warum der eine größere Sorge hat und der andere vielleicht eher daran interessiert ist, dass die Dinge entwickelt werden oder dass die Dinge eben operativ zum Laufen gebracht werden. Also ich glaube, dass hier auch Kommunikation ein Schlüssel ist, wie solche Dinge und Veränderungsprozesse eben erfolgreich gestaltet werden können in Unternehmen. Gleichwohl ist es eben, und das haben wir ja auch schon besprochen, sehr, sehr wichtig, dass alle Mitarbeitenden und alle, die an diesen Projekten beteiligt sind, eben auch abgeholt werden und zwar dort, wo sie sich selbst befinden und dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie schon mal 2-3 Meter vorausspringen und an einem Punkt sind, den sie vielleicht noch gar nicht sehen oder den sie gar nicht erfassen können. Und ich denke, das ist einfach wichtig, um da in der Praxis einfach entsprechend die Dinge auch umzusetzen. Und jetzt würde mich das einfach nochmal interessieren, weil ich das so spannend finde. Wenn du auf deine 25 Jahre Beratungstätigkeit zurückblickst, was waren denn zum einen die größten Mythen, die dir begegnet sind? Die haben wir ja zum Teil schon anklingen lassen, aber was waren denn noch Widersprüche, denen du so begegnet bist, mal abgesehen von diesem Widerspruch, wie sicher kann etwas sein, wenn es auch eine hohe Nutzerfreundlichkeit hat oder wie nutzerfreundlich kann etwas sein, wenn es eine hohe Sicherheit hat?
Ja, gute Frage. Ich habe über die Jahre gelernt, dass neue Dinge oft gar nicht so neu sind, die uns als neu verkauft werden. Mhm. Wir hatten ja gerade über DevOps gesprochen. Wenn ich zurückdenke an meine ersten Jahre, habe ich auch damals Fortran auf dem Host programmiert. Da haben wir eigentlich schon DevOps gemacht. Weil da war ich alles in einer Rolle. Da gab es auch keine Testsysteme. Da hat man auf Production getestet. Man war der Betriebsleiter quasi auch auf dem System, hat entwickelt. So alles in einer Person, mehr oder weniger. Also das war damals schon DevOps, wie wir es heute nennen, die Grundprinzipien. Deswegen, sag ich mal, es wiederholt sich auch vieles. Was der Unterschied zu damals ist, jetzt Richtung Security, die Welt ist halt viel komplexer geworden heutzutage. Mhm. Früher war es viel einfacher, den einen Host jetzt abzusichern. Man hatte halt nur ein Einfallstor, den Host, den hat man dicht gemacht. Gab ja auch kein Internet damals, das vergessen ja auch viele. Mhm. Da kam man auch nicht so einfach von außen dran. Das war eigentlich so ein internes Unternehmensnetzwerk. Da gab es einfach keinen Internetzugang. Da war die Angriffsfläche viel kleiner auch dann. Heute hat man ja zig Server, verteilt sich alles über irgendwie zig Cloud-Services. Deswegen ist auch so ein Mythos, dass es die eine große Firewall, die mich vor allem schützt. Davon müssen wir uns auch komplett verabschieden. Deswegen ja auch der Zero-Trust-Ansatz. Mhm. Der heißt, überall muss irgendwie Sicherheit sein. Wir können niemandem vertrauen, weil wir so viele verschiedene Systeme im Einsatz haben. Es ist ja in der Breite jetzt so eine große Angriffsfläche letztlich durch die Cloud gekommen. Man hat nicht mehr das eine Rechenzentrum, wo man dann irgendwie eine eigene Firewall davor schaltet. Das funktioniert heute eben überhaupt nicht mehr. Das sind so die Dinge, die ich gelernt habe da über die Jahre.
Ja, Komplexität wird, glaube ich, nicht weniger werden in Zukunft. Das fürchte ich, wird eher noch mal ein bisschen mehr. Ja. Das habe ich ja auch ein bisschen zum Anlass genommen, um sozusagen im Podcast einfach über diese vielen verschiedenen komplexen Themen mal zu sprechen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mein Gast warst. Ich würde jetzt gerne nur noch eine ganz kleine Frage zum Abschluss dieser spannenden Folge. Wie schafft man das auch für diejenigen, die vielleicht selbst ein Unternehmen haben oder ein Unternehmen gründen wollen und hier zuhören? Wie schafft man das, eine Balance zu finden zwischen den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und der IT-Sicherheit im Allgemeinen und dem Geschäftsbetrieb, der für alle Unternehmensentscheider extrem wichtig ist?
Ja, zum einen ist es ganz wichtig, wenn ich sicher sein will, muss ich auch das Commitment von der Geschäftsleitung haben. Also es muss da auch das Standing sein, dass wirklich das auch als wichtig erachtet wird. Wenn die Geschäftsleitung, der das auch egal ist, dann wird auch drunter niemand sich groß drum kümmern. Dann habe ich gar keine Balance. Wie gesagt, wir machen immer eine Risikobewertung für jede Applikation in verschiedenen Stufen. Und dann kann man selber im Unternehmen so Best Practices etablieren. Für Stufe 1 brauche ich diesen, jenen Mechanismen normalerweise. Für Stufe 2 diese. Das sind auch so Dinge, die sich entwickeln dann über die Zeit zu Erfahrungswerte. Dass man eben dann immer das richtige Maß auch findet. Mhm. Was auch ganz wichtig ist, damit eben man nicht nur noch Security macht, auch viel automatisieren. Wir hatten ja auch schon über Secure by Design, Secure by Default, sind so Stichpunkte. Auch da die Auswahl der Frameworks, der Bibliotheken gehört für mich dazu. Also es gibt ganz prominente Beispiele wie Spring oder Angular als Frameworks, die selber diese Secure by Default sich auf die Fahnen geschrieben haben von Anfang an, die ein Framework zur Verfügung stellen, was schon out of the box so sicher mit Default-Einstellungen konzipiert ist, dass ich als Programmierer sehr mutwillig drumherum programmieren muss, dass ich noch in Security-Probleme reinlaufe. Also Angular ist es fast unmöglich, Cross-Site-Scripting noch Angriffe irgendwie zu fahren. Mhm. deswegen nicht auch umsonst als Albtraum der Pentester oft benannt, das Framework. Also manche laufen da schon, schreien davon, Angular, da weiß ich schon, da ist es, wenn sie jetzt nach dem dokumentierten Schema vorgehen, relativ schwierig als Pentester was zu finden. Das würde ich mitgeben und eben automatisieren, was geht. Möglichst viele Security-Prüfungen in die CI/CD-Pipelines, also in meine Build-Pipelines, Deployment-Prozesse reinmachen. Die Entwickler, Entwicklerinnen halt möglichst wenig gestört werden durch Security. Möglichst viel halt automatisierte Reports kriegen. Da zum Beispiel GitHub Security ist so ein gutes Tool, was wir jetzt selber gerade im Projekt einsetzen. Da wird bei jedem Pull-Request, bei jedem Build wird mir direkt zurückgespiegelt, da ist eine neue Security-Auffälligkeit reingekommen. Sehe ich direkt in meinem GitHub-Repository, wird mir das gemeldet oder eine Dependency, die eine Schwachstelle hat. Dann sehe ich das ganz schnell als Feedback, kriege ein kurzes Feedback, kann das fixen, ein Pull-Request entweder gleich reparieren oder auch, wenn auf Master sowas auftaucht, dann kann ich halt schnell einen Pull-Request machen, um dann die Dinge schnell zu beheben. Also was ich nicht weiß, kann ich halt auch schlecht fixen. Deswegen ist Automatisierung sehr wichtig, dass man eben die Tools für sich arbeiten lässt, da wo es Sinn macht. Wenn ich so ein Finding habe, dann geht's natürlich in die menschliche Seite wieder. Da muss ich diskutieren, ist es wirklich ein Finding? Was machen wir damit? Ist es hohe Prio, mittlere Prio oder können wir es erstmal vernachlässigen? Da muss natürlich wieder, müssen wieder Menschen miteinander interagieren. Wie gehen wir jetzt damit um? Oder auch Lessons learned, wie vermeiden wir jetzt zukünftig vielleicht so ein Security-Problem? Das ist ja auch ganz wichtig. Genau, das wären so Ratschläge.
Security-Probleme. Naja, das ist doch ein gutes Schlusswort oder eine gute Frage, die wir hier an dieser Stelle offen lassen können, wie wir Security-Probleme vermeiden. Ich denke, dass Usability versus Security uns noch eine Weile begleiten wird. Und es wird immer Widersprüche diesbezüglich geben, weil entweder, wie gesagt, ist etwas sehr sicher und vielleicht weniger nutzerfreundlich oder es ist sehr nutzerfreundlich und weniger sicher. Also ich glaube, dass man da tatsächlich noch in Zukunft ein bisschen nachbessern kann. Wir haben einen kleinen Ausflug durch Security-Mythen und eingefahrene Prozesse und eben Veränderungsmanagement in Unternehmen gemacht. Und ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß zuzuhören. Und Andreas, vielen Dank, dass du hier warst. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked gerne unseren Podcast, empfehlt ihn euren Freunden und Familienmitgliedern weiter oder euren Kolleginnen und Kollegen und natürlich abonniert gerne das Weiße Kaninchen und steigt mit mir das nächste Mal in die Tiefen des Kaninchenbaus, wenn es wieder heißt Follow the White Rabbit. Also an dieser Stelle wie immer von mir ein Keep Calm and Get Protected und Andreas, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, lass es dir gut gehen und bis bald. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.